Deutschlandfunk. Corso. Kunst und Pop.
Heute mit Sigrid Fischer. Hallo und guten Tag. Neue Kinofilme stellen wir heute vor. Persischstunden, die Dirigentin und David Copperfield und auch ein neues Computerspiel mit pädagogischer Absicht, Leons Identität. Mehr dazu jetzt gleich vom Spieleentwickler Hans Böhme im Corso-Gespräch. Trüberbrook war der Gewinner des Deutschen Computerspielpreises 2019 als bestes deutsches Videospiel. Die Bild- und Tonfabrik hat es entwickelt und geht jetzt mit einem neuen Spiel an den Start. Leons Identität. Das Spiel ist im Auftrag und in Zusammenarbeit mit der Staatskanzlei und dem Ministerium des Innern des Landes Nordrhein-Westfalen entwickelt worden. Und es hat eine Absicht, nämlich Jugendliche für rechtsextremistische Beeinflussung zu sensibilisieren. Und das wird nicht nur in diesem Epilog deutlich.
Leons Identität zeigt, wir müssen uns alle kritisch mit Informationen und digitalen Inhalten auseinandersetzen. Vor allem, wenn wir es, wie in Leons Geschichte, Extremisten schwerer machen wollen, die Gesellschaft mit ihrer gefährlichen Ideologie zu zersetzen. Denn politische Urteilsfähigkeit ist ausschlaggebend für den Bestand unserer Demokratie. Und wir können sie nur gemeinsam schützen und erhalten.
Hans Böhme hat das Spiel mitentwickelt, Leons Identität, und ihn begrüße ich jetzt. Hallo, schönen guten Tag.
Hallo, vielen Dank für die Einladung.
Ja, wie entwickelt man zusammen mit so einem Ministerium des Innern ein Computerspiel? Muss man da immer wieder die Zwischenschritte vorlegen, absegnen lassen oder wie geht das?
Genau, das ist tatsächlich eine ziemlich enge Absprache mit dem Innenministerium und mit dem Verfassungsschutz, die beide die Auftraggeber waren. Vor allem, weil ziemlich viel Expertise ja auch von deren Seite kommt. Also was genau wird angesprochen, welche Themenbereiche sollen angesprochen werden. Und auch unsere Herangehensweise, wie wir das in einer Geschichte erzählen wollen, wie wir es nicht zu offensichtlich als Lernspiel verpacken wollen, sondern auch noch einen gewissen Unterhaltungsfaktor drin haben wollen. Das muss natürlich immer mal wieder in Milestones abgesprochen werden.
Ja, kurz zur Geschichte. Also Leon verschwindet, sein Bruder findet in seinem Zimmer, und dem folgen wir eben aus in der Ego-Perspektive gedreht, findet in seinem Zimmer Spuren auf sein Abdriften in die rechtsextreme Szene. Da sind Mails, Webseiten, er ist natürlich in seinem Computer drin. Bücher, Plakate, auch Musik, die der Leon auf einmal hört. Da sind dann zum Beispiel Songtexte und so. Das ist ja viel Material. Haben Sie das wirklich alles selber entwickelt? Also diese Songtexte zum Beispiel geschrieben auch?
Ja, das ist, es ist lustig, dass Sie das ansprechen. Tatsächlich hatte den Songtext nämlich ich geschrieben. Und es gibt da natürlich Anspielungen und reale Vorbilder. Und alleine wäre ich auf so einen Text nämlich tatsächlich auch gar nicht gekommen. Beispielsweise habe ich mir da solche rechten Rapper musste ich mir leider ziemlich viel anhören, habe gelegentlich mal mitgeschrieben und habe versucht, dann einen eigenen Text zu kreieren, der diese Nachrichten, die da subtil gesendet werden sollen, auch mit aufgreift. Wichtig war uns dabei aber stets, dass auch explizit angesprochen wird, dass es sich hierbei um ziemlich verschwurbeltes Gedankengut und um Tricks tatsächlich handelt.
Hm. Sie haben auch eine Organisation erfunden, die der identitären Bewegung nachempfunden ist. Da sehen wir dann auch wiederum Texte, die die verfasst haben. Haben Sie sich auch mit auseinandersetzen müssen wahrscheinlich, ne, mit diesem Gedankengut der Identitären?
Ja, ganz genau. Also im Fokus des Spiels steht ja die gesamte neue rechte Bewegung, und die Identitären sind dabei ein ganz großer Faktor innerhalb dieser neuen Rechten. Natürlich haben wir auch in diese Richtung ziemlich viel recherchieren müssen. Da ging die Arbeit dann auch teilweise in Foren hinein, und auch da haben wir ziemlich viele nützliche Informationen von den Auftraggebern dann erhalten, zum Beispiel im Verfassungsschutzbericht und so weiter.
Ja, Sie geben ja auch Zusatzmaterial dann nochmal auf Ihrer Webseite, ne, zu dem Ganzen, wie rechte Publikationen oder eben Deutschrap oder so, mit Verweis immer auf Verfassungsschutzberichte, wo man das alles nachlesen könnte. Ist es denn aus Ihrer Erfahrung jetzt, würden Sie sagen, ja, das Medium Computerspiel als so ein erzieherisches Medium, ist es eine gute Idee? Funktioniert das für Sie?
Ja, selbstverständlich. Also ich bin sogar der Meinung, dass es mit eines der besten Medien ist, um solche Inhalte zu verbreiten und auch erfahrbar zu machen. Das Hat mehrere Gründe. Zum einen denke ich, dass in diesem Fall jetzt die Zielgruppe, und zwar das sind überwiegend junge Menschen, junge Männer überwiegend, dass die durch dieses Medium, weil sie mit dem Medium eh sehr vertraut sind, besonders gut angesprochen werden können. Zum anderen liegt das aber auch in der Natur der Sache von Computerspielen, dass es eben ein interaktives Medium ist und man kann Dinge besser lernen, wenn man sich tatsächlich selber betätigt und wenn man selber interaktiv herausfindet und Verknüpfungen herstellt. Und das ist eben auch Ziel unseres Spiels gewesen, dass man langsam sich in die Geschichte selbst hineinfinden muss, selber entscheiden kann, was schaue ich mir jetzt im Detail nochmal genau an und was nicht, und so ein größeres Bild, einen größeren Kontext selbst herstellen kann.
Ich habe so ein bisschen die Sorge oder den Verdacht, dass Jugendliche, wenn sie so vitanah durch die Hintertür schleicht sich hier pädagogische Absicht rein, dass das so ein bisschen, dass sie da ein bisschen allergisch drauf reagieren, weil das ist dann so wie alkoholfreies Bier, ne? Oder koffeinfreier Kaffee oder so. Also der Spielspaß, Sie sagten es am Anfang, die Balance zu halten und den Spielspaß auch zu halten. Wie schwer war das denn?
Da sprechen Sie tatsächlich was ziemlich Gutes an. Es gibt ja in der Spielentwicklung den Begriff des Serious Games, also Spiele, die versuchen, ernste Inhalte spielerisch zu vermitteln. Und das ist mittlerweile ein Begriff, der ein bisschen eine negative Konnotation hat, also fast schon zu so einer Art Schimpfwort geworden ist, weil diese Spiele tatsächlich oft ein bisschen langweilig werden, weil auf diesen Lernaspekt zu stark fokussiert wurde und das, was eigentlich spaßige Spiele ausmacht oder unterhaltsame Spiele ausmacht, ein bisschen zu sehr in den Hintergrund rückt. Und deswegen war es uns von Anfang an ganz, ganz wichtig, dass wir eine persönliche Story erzählen und dass diese Story auch mit mehrdimensionalen Charakteren angereicht ist, dass es wirklich auch, also es geht im Spiel darum ja, dass sich der Leon, der verschwunden ist, von seiner Freundesgruppe auch isoliert. Das ist beispielsweise so ein Weg gewesen, mit dem wir versucht haben, da auch ein gewisses Drama reinzubringen. Und dann geht es natürlich auch noch um solche Aspekte wie sieht das Spiel aus? Die ganze Art Direction, die natürlich auch Lust auf das Spiel machen soll und auch Lust aufs Erforschen dieser kleinen Spielwelt machen soll.
Nochmal Trüberbrook, da sollte ja ein Physiker, ja, oder wollte die Welt retten. Jetzt haben wir die Warnung vor Rechtsextremismus. Würden Sie sagen, Hans Böhme, es gibt so eine Idee hinter den Spielen der Bild- und Tonfabrik, also so eine Art Linie, so eine Richtung?
Natürlich wollen wir Geschichten erzählen, hinter denen wir auch persönlich stehen können, von denen wir auch selbst Fans sind. Und deswegen war es uns auch, also als wir den Auftrag dann erhalten haben, war es uns auch wichtig, dass wir die richtigen Botschaften damit senden. Und das ist, denke ich, jedem im Team ein besonderes Anliegen, gegen Rechtsextremismus oder zur Aufklärung gegen Rechtsextremismus beizutragen. Und ich sehe da jetzt nicht so die Nähe zu Trüberbrook. Allerdings haben Sie recht in der Hinsicht, dass wir natürlich auch bei Trüberbrook ganz viele Elemente verarbeitet haben aus anderen Medien, anderen Serien, anderen Spielen, von denen wir selbst Fans sind und Geschichten erzählen wollen, die wir auch selbst so gut finden und selbst auch gerne so spielen wollten.
Ja, es ist ab sofort downloadbar, kostenlos bei Bild und Tonfabrik Leons Identität. Das Computerspiel der Trüberbrook, Gewinner vom letzten Jahr. Vielen Dank, Hans Böhme.
Ich danke Ihnen.
Thank you.
Berlin von A Certain Ratio. Aus Manchester. Post-Punk, Funk und Disco. Dieser Stilmix prägt den Sound der Gruppe seit 40 Jahren jetzt schon. Und mit ihrer Box ACR Set hat die Band ihre lange Vergangenheit aufgearbeitet jetzt und bringt am Freitag mit ACR Loco ein neues Album raus, dem man ganz gut anhören kann, wie sie sich immer noch abheben vom Rest. Ja, und wenn wir jetzt über die neuen Filme dieser Woche sprechen, muss zuerst erwähnt werden, dass gestern der Schauspieler und Regisseur Michael Gwistek gestorben ist. Ihm gehört heute auch das Schlusswort dieser Sendung. Drehbuchautor Wolfgang Kohlhaase war sein Kollege schon zu DDR-Zeiten und er hat 2009 eine Kurzgeschichte geschrieben, aus der jetzt ein Kinofilm wurde. Erfindung der Sprache heißt die und darum geht es in Persischstunden, dem Film, ein KZ-Häftling rettet sich nämlich, indem er einem SS-Mann frei erfundenes Farsi beibringt. Außerdem hat Hartwig Tegeler vorgeguckt, die Dirigentin und eine weitere David Copperfield-Verfilmung.
Gilles, belgischer Jude, überlebt 1944 ein Massaker, weil er sich als Perser ausgibt. Nun ergibt es sich so, dass der SS-Offizier, der im KZ die Küche leitet, Farsi lernen möchte, denn er hat einen Plan.
Nach dem Krieg will ich nach Teheran.
Doch Gilles, Hauptfigur in Vadim Perelmans Film Persischstunden, dieser Überlebende, kann die Sprache gar nicht. Wie soll er also den Wunsch des SS-Mannes im KZ erfüllen?
Bis Kriegsende habe ich einen Wortschatz von über 2000 Wörtern.
Gilles erfindet nun Vokabeln und gibt sie als Farsi aus. Eine gefährliche Gratwanderung.
Solltest du nicht der sein, für den du dich ausgibst, dann finde ich das heraus und töte dich.
Verstanden, Herr Hauptstammführer.
Zwei Menschen sprechen inmitten der Hölle des KZs eine Sprache, die nur sie allein verstehen, aber nur einer von ihnen weiß, dass diese Sprache gar nicht existiert. Diese Geschichte wirkt absurd und natürlich faszinierend, hinterlässt aber auch einen zwiespältigen Eindruck, denn Vadim Perelmans Film ist Beispiel für eine neue Generation von Holocaust-Filmen, in denen das KZ zur Hintergrundkulisse wird. Persischstunden konzentriert sich nämlich vor allem auf die ambivalente Beziehung zwischen Herr und Knecht, dem SS-Mann und seinem Lehrer für dieses Fantasie-Farsi, der faktisch Sklave des Offiziers ist. Lars Eilinger spielt das Diabolische dieser verstörenden Figur des SS-Offiziers eindrucksvoll. Die Entdeckung des Films allerdings ist der argentinische Schauspieler Nahuel Pérez Biscayat als Gilles. In seinem Ausdruck vermittelt sich das Gefühl, inmitten dieser Hölle immer kurz vor der Auslöschung zu stehen und mit Klugheit ums Überleben zu kämpfen. Als die Alliierten das KZ befreit haben, sitzt Gilles vor dem US-Offizier, der ihn fragt, ob er Namen der im KZ Ermordeten nennen könnte. Ich kann ihn 2840 nennen.
2849.
Unmöglich,
but that's impossible,
meint der Offizier.
Marco Rossi.
Dann fängt Gilles an aufzuzählen. Der Film endet so mit einer großen Wucht von Trauer, die Nahuel Pérez Biscayat eindrucksvoll spielt. Persischstunden von Vadim Perelman, empfehlenswert. Diese Frau hat einen Traum, den sie in ihrem Leben nie aufgeben wird.
Ich werde Dirigentin.
Antonia Bricco, dargestellt im Film Die Dirigentin von Christian de Bruyne, verfolgt mit eiserner Härte ihren Traum. Für die Männer, auch die Musiker in den Orchestern, erscheint das nahezu obszön.
Was soll das werden?
Ich folge keiner Frau, die ihren Platz nicht kennt.
Ich weiß genau, wo mein Platz ist. Genau hier, von vorn.
Wie Antonia im Film gegen alle Widerstände Dirigentin wird, das ist natürlich eine Geschichte, wie sie das Kino liebt. Doch das ist auch das Problem an Maria Peters Film Die Dirigentin, seine Konventionalität eben. Auch wenn wir nichts über die historische Antonia Bricco wissen, 1902 geboren, 1989 gestorben, 1930 gab sie ihr Debüt als Dirigentin der Berliner Philharmoniker. Wenn wir also nichts darüber wissen, ahnen wir doch von Anfang an, dass diese Frau schließlich am Dirigentenpult stehen wird. Mithin, Maria Peters Erzählung wirkt wie eine Biopic-Maschine, in der die Widerstände gegen die Musikerin und, als Kontrapunkt, ihre Sturheit, ihr Mut, ihr Durchsetzungswillen vor allem wie Schmierstoff wirken, um diese Heldinnen- und Emanzipationsgeschichte zu erzählen. Das ist dann leider alles zu vorhersehbar. Die Dirigentin von Maria Peters, annehmbar.
Das ist Crabford Trotterfield.
David Copperfield.
Auch hier geht es um Identität, um Widerstandswillen und den Mut, sein Leben zu leben. Fast 20 Mal wurde Charles Dickens Klassiker David Copperfield für Kino und Fernsehen verfilmt. Mit David Copperfield, einmal Reichtum und zurück, hat der britische Komiker und Filmemacher Armando Iannucci sich jetzt des wechselhaften Schicksals des malträtierten Jungen im viktorianischen England angenommen. Dabei kann der Regisseur auf ein wunderbares Ensemble zurückgreifen. Dev Patel spielt David Copperfield an der Seite von Tilda Swinton, Ben Whishaw oder Hugh Laurie. Was diese David-Copperfield-Verfilmung aber ausmacht, fernab der Betulichkeit manch anderer Dickens-Verfilmungen, das ist die flirrende, fast die Leinwand sprengende Energie, das betörende, perfekt inszenierte Tempo und der mitunter brachiale wie makabre Humor. Ein perfekter Begleiter der Abgründe und der Widerhaken des Lebensweges dieses David Copperfield. Das Kernelement in dieser wunderbaren Literaturverfilmung mithin, Komik, angesichts der düsteren sozialen Realität, die immer lauert, wenn David Copperfield sich abstrampelt, um im Leben erfolgreich zu sein. Die Belohnung solcher Identitätssuche ist dann, dass David ganz und gar zu sich stehen wird.
Bist du David Copperfield?
Ja, der bin ich.
David Copperfield, Einmal Reichtum und zurück, von Amando Iannucci, herausragend.
Das waren neue Kinofilme dieser Woche und jetzt kommt aus dem 11. Album vom ehemaligen Schockrocker Marilyn Manson ein Stück. Auf diesem Album überzeugen vor allem die ruhigeren Songs. We Are Chaos heißt es und darauf findet man solides Songwriting und auch Musiker, die ihr Handwerk verstehen. Hier kommt also Halfway and One Step Forward. Emojis sind aus unserer täglichen digitalen Kommunikation ja kaum noch wegzudenken. Sie sind international verständlich und ersetzen auch oft Sprache. Fragt sich, ob unser Austausch dadurch reduziert oder bereichert wird und wie die Piktogramme auf die Probleme unserer Zeit reagieren. Das sind aber nur ein paar der Fragen, die die Ausstellung Piktogramm Lebenszeichen Emojis in Düren stellt. Das Leopold-Hirsch-Museum zeigt ab morgen Werke von Künstlern, die damit gearbeitet haben. Laura Dresch war vor Ort.
Also ein Hochformat würden wir noch reinbekommen.
Es ist viel los im Dürener Leopold-Hirsch-Museum. Die Ausstellung über Piktogramme und Emojis steht kurz vor der Eröffnung.
Das, was uns besonders interessiert hier, sind Leute, die die Kunst aufgeben zugunsten des Grafikdesigns und der Massenkommunikation.
Erzählt Museumsdirektorin Anja Dorn. Wer durch die Ausstellung geht, erkennt schnell Zeichen aus dem Alltag wieder, wie zum Beispiel das Symbol für die S-Bahn. Wer diese Zeichen gestaltet hat, wissen die wenigsten. Direktorin und Co-Kuratorin Anja Dorn findet es wichtig, diese Alltagssymbole genauer zu betrachten.
Man sieht, dass das so berührend ist, also dass es unheimlich viel mit unserer eigenen Wahrnehmung zu tun hat und dass man durchaus eine ganz starke ästhetische Wahrnehmung davon haben kann.
Die Ausstellung spannt einen Bogen von den ersten Piktogrammen der 20er Jahre bis heute zu den detaillierten Emojis auf unseren Smartphones. Vertreten ist auch der Gestalter Otto Eicher, der ein Piktogrammsystem für die Olympiade 1972 in München und für den Frankfurter Flughafen entworfen hat. Auch das S-Bahn-Zeichen ist von ihm. Warum diese Zeichen sich durchgesetzt haben, weiß Ausstellungskurator Maxim Weyrich.
Der bahnbrechende Schritt bei Eicher ist, dass er das als Gesamtsystem denkt für die Navigation, angefangen beim Flughafen, wo man in das Land einreist, zum Wegleitsystem für den öffentlichen Nahverkehr, für bestimmte Servicebereiche in einer Shopping Mall.
Die Blueprints heutiger Emojis wurden von dem Interface-Designer Shigetaka Kurita entwickelt und stammen aus den späten 90er Jahren. Im Auftrag eines japanischen Telefonanbieters konzipierte er ein Emoji-Set, das aus einzelnen Pixeln besteht. Kleine, nebeneinander angeordnete quadratische Würfel ergeben zum Beispiel eine Brille, ein Herz oder eine Sonne. In den folgenden Jahren wurden die Bildchen immer detaillierter und seit sie 2009 plattformübergreifend standardisiert sind, werden täglich milliardenfach Emojis über alle möglichen Endgeräte verschickt. Dabei entscheidet das sogenannte Unicode-Konsortium, welche Emojis in den Messaging-Diensten dieser Welt landen. Das findet Co-Kuratorin Anja Dorn problematisch.
Das Problem bei diesem Ausfallsystem ist natürlich, dass sozusagen die Entscheidungskriterien dafür erstmal kommerzielle sind. Also es ist sozusagen nichts, was aus einem gesellschaftlichen Diskurs oder in einem Parlament entschieden wird. Da geht es auch immer darum, was lässt sich verkaufen, was lässt sich nicht verkaufen.
Vorschläge darf jeder einreichen und genau dazu möchte die niederländische Künstlerin Lilian Stolk anregen. Im Ausstellungsraum steht eine Wahlkabine aus Pappe. Über einen QR-Code kommt der Besucher auf eine Website. Hier kann swipend, wie bei Tinder, rechts heißt ja, links heißt nein, abgestimmt werden, welche Emojis in die Auswahl kommen. Man sieht Staubsauger oder einen Joghurtbecher, aber auch Krücken oder eine Frau mit Bart. Das verdeutlicht, worum es hier auch geht: Gleichberechtigung. Emojis berühren alle Bereiche des Lebens und sind deswegen nicht nur profan, sondern auch hochpolitisch, findet Maxim Bayrich.
Was natürlich die Frage aufwirft, welche Arten von Geschlechtern überhaupt dargestellt werden oder nicht. Oder wie sieht es mit Afro-Hairs, wie sieht es mit verschiedenen Frisuren und Haartypen aus, die dargestellt werden oder nicht?
Emojis prägen unsere Kommunikation und dennoch werden viele Gruppen ausgegrenzt, weil es für sie kein Emoji gibt. Umso spannender ist es zu beobachten, welche Emojis jedes Jahr neu vorgestellt werden. Daran lässt sich gut ablesen, welche gesellschaftlichen Themen wichtig sind.
Jeden verbindet etwas mit dem Umgang mit Zeichen, ob man sie jetzt mag oder nicht. Jeder hat eine Meinung dazu, jeder muss sich damit auseinandersetzen. Das ist ein gesellschaftlicher Prozess, der gerade stattfindet.
Die Ausstellung Piktogramme, Lebenszeichen, Emojis in Düren im Leopold-Hirsch-Museum, die wird morgen eröffnet und dauert bis zum 7. Februar. Ja, und das war's von Corso mit Sigrid Fischer. Aber wie schon angekündigt, das letzte Wort hat heute der Schauspieler und Regisseur Michael Gwistig. Er ist gestern im Alter von 78 Jahren gestorben. Film, Theater, Hörspiele, er war auf vielen Feldern kreativ unterwegs und schon zu DDR-Zeiten ein gut beschäftigter Künstler. Und er hat mit seinen Figuren immer markante Akzente gesetzt, ob in Haupt- oder Nebenrollen. Oh boy, Böcksagener Platz, gut bei Lenin, zuletzt Das schweigende Klassenzimmer 99, bekam er den Silbernen Bären der Berlinale als bester Hauptdarsteller in Andreas Dresens Film Nachtgestalten. Da spielt er den Geschäftsmann Peschke, der einen angolanischen Jungen auf der Straße aufliest. Ja, und über seine Arbeit an diesem Film jetzt das Schlusswort von Michael Gwistek.
Schlusswort.
Natürlich regnet's, ist ja klar. Wenn man mir mein Auto klaut, dann regnet's eben, nicht? Taxi! Taxi!
Es dauert eine Weile, bis Andreas zufrieden ist. Also wir haben ganz viel gedreht und manchmal war es auch hart an der Grenze, weil ja zusätzlich der Film ganz viel im Regen spielt und das war dann schon manchmal die Kante des Erträglichen, aber das ist ja das, wovon wir alle träumen, dass mal die Arbeit richtig ernst genommen wird und nicht nur so schnell weggedreht wird.